willkommen zu unserer neuen Folge von Web3 Next Level. Mit mir wie immer der Stefan und wir haben heute eine wunderbare Ergänzung und zwar die Tammy bei uns. Herzlich willkommen, Tammy. Hallo, grüß dich.
Yes, herzlich willkommen.
Schön, alles gut.
Vielen Dank, André, dass du mich gefragt hast. Ich freue mich schon sehr, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen zum Thema Kryptobesteuerung.
Ja, da sind wir schon dabei. Hallo Stefan, grüß dich.
André, grüß dich. Hi. Tammy, schön, dich kennenzulernen. Ich bin sehr, sehr gespannt, auch wenn ich als Auswanderer nicht so tief in dem Thema drinne bin, doch kriege ich immer wieder die Frage gestellt, was ist mit den Kryptos, wie muss ich es versteuern, was ist mit der Haltfrist, wie läuft das mit dem Staking? Es sind so viele Fragen und ich will auch noch gar nicht zu viel vorweg fragen. Wir haben ja auch gerade schon ein kleines Vorgespräch geführt und ich habe schon angefangen, dich mit Fragen zuzuballern. Es tut mir leid, aber es ist einfach, es kommt so viel zusammen und man möchte am liebsten alles auf einmal fragen. Aber ich glaube, du als Expertin bist das auch schon mittlerweile ein bisschen gewohnt, oder? Dass die Leute das hören, Krypto-Steuerexpertin, und okay, hier ist meine Bibel, mein Fragenkatalog. Tammy, du setzt dich jetzt hier hin und Attacke Vollgas.
Ja, auf jeden Fall. Also interessanterweise kommen auch immer wieder die gleichen Fragen. Also da kann ich auch so viel auf LinkedIn posten, wie ich will. Die Leute kommen doch auch immer wieder mit den Basic-Fragen und wissen da leider ganz oft auch nicht mal im Ansatz, wo sie da überhaupt irgendwie sich entlanghangeln können. Und haben dann aber gleichzeitig trotzdem auch irgendwie diese Erwartungshaltung von, ah ja, Tammy, das kannst du ja mal eben kurz sagen. Das ist jetzt ja nicht so komplex. Und dann muss ich immer anfangen zu sagen, na ja, das kommt drauf an.
Deutsches also, Steuersystem und nicht komplex passt auf gar keinen Fall in einen Satz zusammen. Das können wir schon mal vorwegnehmen.
Ja, exakt, genau.
Aber Tammy, wie... Gut, jetzt muss ich dazu sagen, also wir machen hier keine Finanzberatung, ja, also das machen wir nie. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, Steuern, ich glaube, Stefan, da spreche ich für dich und für mich, ich glaube, da fühlen wir uns beide nicht wohl, hatten wir gerade schon, aber du fühlst dich daran wohl. Wie bist du denn zu dem Thema Steuern und Krypto überhaupt gekommen? Also ich meine, das ist ja erstmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Bist du da reingeschlittert, bist du da tief investiert? Wie bist du denn da hingekommen, überhaupt diesen Weg Krypto und Steuern überhaupt ein bisschen einzuschlagen?
Ja, das hat auf jeden Fall ganz unschuldig angefangen, würde ich mal sagen. Also ich habe Steuerrecht studiert vor über 10 Jahren und habe dann in verschiedenen Kanzleien gearbeitet, habe mich eigentlich auf das internationale Steuerrecht spezialisiert gehabt, habe darüber auch schon meine Bachelorarbeit geschrieben und war dann immer ja bei Stellungnahmen dabei für Privatpersonen, aber auch für Unternehmen in jeglichen steuerrechtlichen Belangen. Aber wie gesagt, den Fokus auf dem internationalen. Hab dann 4 Jahre auch, also fast 4 Jahre für Ernst & Young gearbeitet und habe währenddessen, als ich mich dann auch vorbereitet habe aufs Steuerberaterexamen, gemerkt, okay, Krypto wird immer irgendwie größer. Das war dann, wann war das? Ende 2020, Anfang 21 und hatte immer mal wieder Berührungspunkte, so als Privatperson einfach mit Krypto. Und bin dann immer mehr in diese Communities auch reingekommen und dann haben mich die Leute halt immer mehr kennengelernt und meinten so, ja, Tammy, du kennst dich doch aus mit Steuern, wie ist das denn eigentlich? Und dann musste ich halt doch auch sagen, so, ja, keine Ahnung, um ehrlich zu sein, weil lernt man nicht. Lernt man natürlich, also habe ich weder vor 10 Jahren im Studium gelernt, noch habe ich das dann irgendwie bei meiner Steuerberatervorbereitung gelernt. Und dann habe ich halt angefangen, mich selber einzulesen, mich mit Leuten zu vernetzen, anderen ja Steuerberatern oder anderen Experten auf dem Gebiet, die da schon so ein bisschen ja eine leise Ahnung von hatten, sage ich mal. Und dann mich selber immer weiter eingegraben und dann über Ernst & Young auch so die Web3-Blockchain-Kryptosäule mit aufgebaut und halt meine ersten Kryptomandate auch gehabt. Mit dem internationalen Bezug. Also das ist so ein bisschen auch das, was ich im Besonderen mache, so meine beiden Welten quasi zu kombinieren. Und für solche Leute eigentlich wie dich, Stefan, die auswandern aus Deutschland und aber Kryptovermögen haben und wo dann eigentlich wirklich keiner mehr so richtig weiß, ja, wie ist das denn dann jetzt eigentlich mit den Steuern? Da komme ich dann so ein bisschen mit ins Spiel und habe mich damit Ende letzten Jahres selbstständig gemacht als strategische Beraterin für die Kryptobesteuerung. Und
das ist ja schon
so in den Bereich reingekommen.
Das sehr ist interessanter schon, Werdegang auch.
Ja.
Tammy, du hast auch gerade erzählt auf deinem Weg, du hast dich so mit Krypto-Leuten vernetzt. Ich meine, das ist ja auch völlig normal. Seitdem ich in dem Space drin bin, habe ich auch sehr, sehr viele Leute, Projekte etc. kennengelernt und bin da auch in so eine Bubble reingerutscht einfach, mich mit den Leuten ausgetauscht, weil wir halt einfach dieses gemeinsame Interesse haben. Dann hast du gesagt, du hast dich angefangen in das Thema so einzulesen, was Steuern und Krypto angeht. Gibt es dafür keine direkten Weiterbildungen für Steuerberater, so speziell auf das Zielgebiet Kryptowährungen?
Also es kommt langsam so ein bisschen, aber nicht wirklich. Also ich biete das zum Beispiel an. Also ich bin tatsächlich Dozentin für Steuerberater und Rechtsanwälte im Bereich internationales Steuerrecht kombiniert mit Kryptosteuern. Über die Fachseminare von Fürstenberg gibt's da mittlerweile eine Fortbildungsmöglichkeit. Und im internationalen Kontext mittlerweile auch über eine Summer School in Amsterdam, wo ich selber jetzt zum Beispiel letzte Woche dran teilgenommen habe. Aber so wirklich für Deutschland spezifisch eher weniger. Also mehr so als Modulreihen von verschiedenen Kryptosteuerberatern. Da gibt's immer mal so einen Videokurs oder so. Aber dann hört's auch schon auf. Also das ist jetzt nicht so, als würde da jemand mit einem sitzen und einem so die Grundlagen erklären, wie ich das auch kannte aus meinem Studium. Sondern es ist sehr, sehr viel Learning by Doing, selber sich die Sachen rauszusuchen, selber sich das Wissen anzueignen und vor allem aber auch das Interesse daran zu haben. Also das ist eher so ein bisschen das Problem, was ich auch oft sehe bei zum Beispiel anderen Steuerberatern. Im Kryptobereich braucht man halt auch wirklich diese intrinsische Motivation für die Technologie dahinter. Also zu verstehen, ja, worum geht's hier eigentlich? Was sind Smart Contracts, was ist überhaupt eine Blockchain, was für verschiedene Token gibt's, wo fange ich denn überhaupt an, steuerlich irgendwas einzuordnen, weil sonst tappt man halt auch als Berater total im Dunkeln, hat halt gar keinen Durchblick. Und dafür braucht man aber halt so ein bisschen, wie gesagt, das Interesse an der Materie an sich und das ist leider bei vielen einfach nicht vorhanden.
Hat sich denn in den letzten Jahren also in der Steuerlandschaft in Deutschland irgendwas großartig verändert? Also es gibt ja, nach meiner Information, gibt es ja keinen direkten Bezug zu Krypto, sondern es wird, also die Tokens und Ähnliches wird alles behandelt wie, ich sag mal, ähnlich wie Wertpapiere oder andere Dinge auch. Das heißt, es gibt eigentlich im Steuerrecht Stand heute doch aktuell keinen Bezug dazu. Oder, also es gibt natürlich auch Regularien auf europäischer Ebene, die ja auch jetzt seit 1.7. in Kraft treten und Ähnliches. Verändert sich da gerade etwas? Wie ist da deine Einschätzung? Siehst du da Veränderungen überhaupt im deutschen Markt beziehungsweise im europäischen Markt dann? Also in diesem Punkt?
Ja, also was ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass wir keine Kryptosteuergesetze haben in Deutschland. Also nichts, was explizit dafür ins Leben gerufen wurde oder halt ja im Gesetz dafür verankert ist, sondern wir subsumieren diese Sachverhalte unter bereits existierendes Recht. Und das ist im Grunde auch das große Problem, weil wir so diese neue Welt in die alte Welt versuchen reinzuquetschen. Und dann halt zu gucken, okay, wie kriegen wir da den besten Kompromiss eigentlich? Und dann gibt's jetzt mittlerweile vereinzelt Rechtsprechungen dazu, die ja aber immer grundsätzlich einzelfallbezogen sind. Und es gibt auch eine offizielle Meinung der Finanzverwaltung. Das ist aber halt kein Gesetz. Also es ist grundsätzlich nicht unbedingt, also es ist nicht bindend für den Steuerpflichtigen. Das heißt, es hat auch sehr, sehr viel Diskussionspotenzial, sagen wir mal, je nachdem, um welche Beträge und um welche Sachverhalte es geht. Und ja, klar, da ist jetzt viel Veränderung drin, weil eben diese Kryptosteuerfälle auch immer mehr werden. Es wird auch immer komplexer. Es ist ja auch viel, viel mehr in aller Munde als noch vor 3 Jahren, als ich angefangen habe. Da war das ja wirklich noch so sehr nerdy. Und mittlerweile hat sich das ja schon eher mal etabliert und dass man doch auch davon ausgehen kann, dass bei der Finanzverwaltung der ein oder andere sitzt, der da schon was von gehört hat. Von dem her klar. Und seitdem wir jetzt dann auch noch mehr diese europäischen Regulatorien haben mit KfW, DAG 8, MiCA, klar, das hat aber keine steuerrechtlichen Auswirkungen, geht es alles mehr in die Richtung von, okay, da kommt Regulatorik rein, da ist man vielleicht, also im besten Fall dann auch einheitlich innerhalb Europas mehr oder weniger unterwegs. Und dadurch wird der Gesetzgeber in Deutschland sicherlich auch immer mehr dazu hingedrängt, vielleicht nochmal konkreter was zu ändern im deutschen Steuergesetz. Aber momentan sieht es nicht danach aus, dass wirklich, ja, sagen wir mal, ein Kryptosteuergesetz kommt und da irgendein Paragraph noch ergänzt wird.
Ehrlich gesagt, sehr interessant. Also es soll etwas versteuert werden, wofür es eigentlich gar keine Grundlagen gibt. Und du hast selber gesagt, bei den Finanzbehörden, die meisten kennen sich damit halt selber noch nicht mal so aus. Das heißt, es wird auf etwas eine Steuer erhoben. Ich kann mir das so vorstellen, so ich kriege einen Anruf vom Finanzamt, weil eigentlich ist das postalisch, aber so einen Telefonanruf kann man sich bildlich besser vorstellen. Ja, guten Tag, Herr McLaughlin, Sie haben hier diese Kryptos und das ist Geld und davon wollen wir jetzt Geld, weil Sie haben damit gehandelt, Sie haben damit Geld verdient. Und dann sage ich, ja, Kryptowährungen an sich sind ja kein Geld, es ist zwar ein digitales Asset. Ja, da brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren, was das jetzt ist. Es ist für uns Geld, davon wollen wir was haben. So kommt mir das Ganze vor. Und das finde ich interessant, weil es gibt ja diese Regularien nicht. Und du hast es selber gesagt, es gibt diese Einzelfallentscheidungen. Das heißt, irgendjemand hat jetzt vielleicht im Internet ein bisschen zu viel mit seinen Kryptogewinnen geflext. Und dann sind natürlich die Finanzbehörden auf ihn aufmerksam geworden, fischen sich diese Person raus. Dann kommst du zu einem Gerichtsprozess und da werden jetzt Einzelfallentscheidungen getroffen. Und diese Einzelfallentscheidungen bilden jetzt eigentlich gerade so eine regulatorische Grundlage schlussendlich, wo man so sagt, okay, in diese Richtung entwickelt es sich. Aber trotzdem diesen Argumentationsspielraum da drinnen zu haben, finde ich sehr interessant, weil ich habe ja, wie gesagt, eine Krypto- und Trading-Ausbildung und da wird halt, da sind Leute, die haben vielleicht mal irgendwie 500 Euro in eine Kryptowährung investiert und haben jetzt irgendwie 100 Euro gewinnen und haben jetzt ganz große Angst, wie sie das jetzt irgendwie versteuern müssen, weil sie keine Steuerhinterziehung betreiben möchten. Also die Angst davor, etwas falsch zu machen, ist halt auch extrem groß. Aber ich glaube, bei so ganz kleinen Beträgen, ich will nicht sagen, dass man da jetzt nichts einreichen soll oder dass man hinterziehen soll, auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, man muss da jetzt die Books nicht so voll haben, dass man da jetzt irgendwie grob fahrlässig was falsch macht, oder?
Ja, also ich glaube, das Einzige, wo man, wie du so schön sagst, die Buchse voll haben sollte, ist, wenn man es aktiv nicht erklärt, obwohl man eigentlich weiß, dass man da was getan hat und das dann irgendwie so versucht, unter den Tisch fallen zu lassen. Weil da gibt's ja mittlerweile auch Möglichkeiten auf Seiten der Finanzverwaltung. Ich meine, je nachdem, das ist ja auch alles on-chain grundsätzlich mal einsehbar, die halt auch zu ziehen und dann tatsächlich auch zurückzuverfolgen auf den einzelnen Steuerpflichtigen. Das ist dann immer ungünstig. Also wenn dann da so ein Schreiben vom Finanzamt reinflattert, dann ist schon der erste Zug abgefahren. Und dann kann man manche Argumentationen halt leider auch nicht mehr so bringen. Aber zu deinem Punkt, also das Thema ist auch so ein bisschen steuerrechtlich gesehen, sind Kryptowährungen halt wirklich auch kein Geld. Auch ein großer Diskussionspunkt, sondern sie fallen, also der Handel damit fällt halt grundsätzlich mal, sofern es nicht gewerblich ist, unter die privaten Veräußerungsgeschäfte. Also wie, als würde man mit Gold handeln oder seinen Oldtimer verkaufen oder so innerhalb eines Jahres. Das ist alles dasselbe, steuerrechtlich gesehen. Und darüber wurde höchstrichterlich entschieden, dass Kryptowährungen, beziehungsweise ja eigentlich auch nur spezielle, nicht alle, als Wirtschaftsgüter angesehen werden können. Und damit schlussendlich grundsätzlich auch unter diesem Paragraphen 23 ESTG, also die privaten Veräußerungsgeschäfte, subsumiert werden darf. Weil davor, also vor diesem Urteil 2023, hatten wir nicht mal diese Aussage. Also da war das wirklich so, ja okay, irgendwo drunter muss es ja fallen. Das würde am ehesten passen. Das machen wir jetzt einfach so und dann gucken wir mal. Und dann war das halt das allererste Mal, dass da auch wirklich eine Finanzverwaltung, beziehungsweise nee, dass der BFH, nicht nur die Finanzverwaltung, sondern der Bundesfinanzhof darüber entschieden hat, ja, alles klar, für Bitcoin, Monero und eine dritte, ich glaube Ethereum, was gilt auf jeden Fall, dass es ein Wirtschaftsgut ist.
Jetzt sagst du, das gilt sogar auf dedizierte Blockchains, auf dedizierte digitale Währung. Jetzt hast du auch gesagt, so eben international bist du ja auch da unterwegs. Ist denn in anderen Ländern, ist das anders geregelt oder ich sag mal besser vielleicht geregelt, also besser im Sinne, dass man dort beruhigter schlafen kann, also und seine Steuererklärung in Anführungsstrichen dort macht oder dass es dort Tools gibt, die man dort nutzen kann, um einfach für sich auf der sicheren Seite zu sein. Also da wir wollen ja alle gerne Steuern zahlen, wir wollen das ja auch alle gerne tun, aber wenn wir nicht den Rahmen da drum haben, dieses zu tun und nicht wissen, was wir tun. Ich meine, da gibt's natürlich so Menschen wie dich, dankenswerterweise. Aber das ist ja schon für den einzelnen Privatperson, die jetzt mal sich den halben Bitcoin kauft, um den dann irgendwie 10 Jahre liegen zu lassen, ist das dann vielleicht schon ein Thema, weil er nicht weiß, was er dort tut. Also gibt es da Regularien international oder Tools, die da helfen? Also
genau, also es sind, also im Grunde sind das zwei Fragen, die du gerade stellst. Also das eine ist, wie ich das in Deutschland abbilden kann, und das andere ist, wie das international bisher geregelt ist, weil für unsere Zuhörer ist das, glaube ich, gerade am ehesten interessant, okay, wie könnte ich das denn in Deutschland machen? Also in Deutschland, je nachdem, was man genau tut und wie komplex man da unterwegs ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt zum Beispiel einfach nur die gängigsten Kryptowährungen kauft und die halt liegen lässt und an sich das einmal vernünftig dokumentiert haben möchte und da aber keine weiteren Exoten mit dabei hat, kann ich zum Beispiel, ohne da jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, aber da kann ich jetzt immer Bison empfehlen, weil die haben dann super Steuerreport im Hintergrund sowieso mitlaufen, der auch da wirklich so weit passt. Dann an der einen oder anderen Stelle, wie eigentlich bei jedem Anbieter, ein paar Kleinheiten, Feinheiten, die nicht so ganz passen. Aber da braucht man dann kein separates Extra-Tool mehr dafür, sondern da hat man alles dabei. Da weiß man, okay, da hat man auch die Einlagensicherung bis 100.000 Euro etc. pp. Und dann zieht man sich da einmal im Jahr diesen Steuerreport, den kriegt man auch direkt per E-Mail zugeschickt und fertig. Wenn man jetzt aber so ein bisschen mehr ausprobieren will, auch auf verschiedenen Handelsplattformen oder sogar halt auch auf dezentralen Handelsplattformen traden will, dann macht das schon immer Sinn, ein Kryptosteuertool zu nutzen, also sowas wie BlockPit oder Cointracking zum Beispiel, um dann alles gesammelt beieinander zu haben, selbst zum einen nicht den Überblick zu verlieren, zum anderen die Historie auch ganz klar zu haben und dann sich eben am Ende des Jahres beziehungsweise am Anfang des darauffolgenden Jahres dann diesen Steuerreport ziehen zu können, den man dann übrigens nicht nur für die Finanzverwaltung braucht, sondern, das kommt jetzt auch immer mehr durch verschiedene Regulatorien, für die eigene Bank oder auch für die Handelsplattform, damit dann eben die Assets nicht gesperrt werden beziehungsweise eingefroren werden oder der ganze Account bei der Bank komplett geschlossen wird, gesperrt wird und man gar nicht mehr an irgendein Geld rankommt. Also das wird auch immer wichtiger, dass man da quasi zeigen und erklären kann, naja, woher kommen die Gelder, ne? Wenn wir uns jetzt überlegen, ja, der Bullrun, da sind wir jetzt dann eigentlich demnächst wieder drin und dann geht das mal durch die Decke und wer weiß, der ein oder andere ist dann mit einer Million gesegnet oder so zum Beispiel, dann fragt das schon an jeder Stelle jemand nach, ja, okay, wo kommt denn die Million jetzt her? Und wenn man dann ankommt mit, ja, da habe ich in Krypto investiert, dann ist leider auch an der einen oder anderen Stelle schnell vorbei. Genau, also sind diese Krypto-Tools in jeglicher Hinsicht sehr, sehr ratsam. Aber auch ganz wichtig, da zu sagen, immer auch fehleranfällig. Also ich kenne kein Krypto-Steuer-Tool, was bisher existiert, was keine Fehler drin hat. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, da auf jeden Fall immer auch nochmal einen Experten fragen, ob da alles richtig ist, ob der Steuerreport soweit passt, ob die Fehler, da irgendwelche Fehlermeldungen sind oder an sich halt einfach Fehler integriert sind, die man vorher ausmerzen sollte. Das würde ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil da geht es um bares Geld. Also das biete ich zum Beispiel auch mit an und da hat auch der letzte Kunde eine Besteuerungsgrundlage von 40.000 Euro sich gespart, weil wir da mal gemeinsam drüber geguckt haben. Also macht schon einen großen Unterschied.
Gut, ja, dass spannend, du das gesagt hast. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, dadurch, dass die Experten ja so rar gesät sind, dass man da wirklich keinen findet, wen sollte man denn überhaupt ansprechen, wenn man halt diesen Steuerreport von der Software bekommt? Mit Tami habt ihr eine Ansprechpartnerin. Wir werden auch ihre Kontaktdaten hier in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung mit reinpacken. Dort könnt ihr dann mit Tami in Kontakt treten, damit ihr vielleicht auch Steuern sparen könnt oder zumindest jemanden mal habt, den ihr fragen könnt, wenn es zu eurer Steuererklärung kommt hinsichtlich eurer Kryptowährung. Finde ich sehr, sehr interessant. Wenn wir jetzt hinsichtlich, du hast ja auch von Trading gesprochen, Da gibt's ja auch so, ich weiß nicht, ob es ein Gerücht ist, weil es auch keiner bis jetzt wirklich bejahen oder verneinen kann, aber gut, dass wir dich da haben. Ist es jetzt so, ich kaufe beispielsweise jetzt Bitcoin und ich gehe davon aus, im April nächsten Jahres erreicht der Bitcoin vielleicht sein All-Time-High, dann habe ich ja diese ein Jahr Haltefrist noch gar nicht rum. Ich habe aber gar nicht die Intention, das in reales Geld zu verwandeln oder irgendwas mit dem Geld zu machen, sondern ich cash es aus Bitcoin aus, habe es in US-Dollar Tether, also auch einer Kryptowährung liegen, um es zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise nach einem Jahr, wieder in Kryptowährungen auch zu reinvestieren. Jetzt habe ich aber diesen Gewinn realisiert. Ist das schon steuerpflichtig oder erst, wenn es in reales Geld aus dem virtuellen Geld verwandelt wird?
Ja, sehr gute Frage, genau. Und da kann ich vielleicht sogar auch den zweiten Teil der letzten Frage von André noch kurz mit verknüpfen, weil dieser internationale Teil blieb ja noch aus. Das wird innerhalb Europas zum Beispiel auch super unterschiedlich gehandhabt. Also in der Schweiz zum Beispiel und in Italien, da wäre dieser Wechsel innerhalb von Kryptowährungen kein steuerpflichtiges Event. In Österreich und bei uns aber zum Beispiel schon. Und das heißt, wir können auch leider diesen Vorteil von Stablecoins nicht wirklich nutzen, weil sofern jetzt nur auf Deutschland gemünzt, wir innerhalb eines Jahres umswitchen von Bitcoin zum Beispiel in Tether, müssten wir trotzdem auch den Gewinn versteuern, den wir da gemacht haben bei der Preissteigerung. Oder halt, wir hätten einen Verlust realisiert, je nachdem. Genau. Und das heißt, bei uns gilt nicht nur, wenn wir was in Euro auscashen, als steuerpflichtiges Event, sondern auch das Swap zwischen verschiedenen Kryptowährungen zum Beispiel. Ja.
Jetzt muss ich ja zugeben, es hat tatsächlich mal ein Jahr gegeben, da hatte ich 16.000 Trades in einem Jahr. Was dann nicht so lustig war, dieses dann halt auch anzugeben und dieses natürlich dann auch nachvollziehbar machen. Also ich habe dann auch eins dieser Tools genutzt, die du jetzt gerade schon angegeben hast, die einem, das kann man dann vielleicht schon als Empfehlung geben, da schon helfen können, definitiv. Ja, aber es ist am Ende des Tages, um das Wort mal zu benutzen, ein Nightmare, das trotzdem alles dann halt aufzugleisen. Aber ich, um die Zuhörer nochmal ganz klar zu machen, jeder Wechsel ist steuerpflichtig. Ja, also zumindest in Deutschland. Das heißt, sowohl von Krypto in Krypto als auch von Krypto natürlich in Fiat-Geld, also sprich in Euro oder US-Dollar oder sonst irgendwas, wieder hin und her. Und das bedeutet, dass wir da schon große Nachweise führen müssen. Besonders wenn man jetzt, ich sag mal, sehr, sehr viele Trades dann halt, also sehr, sehr viel Wandel dort da drin hat.
Genau, wichtig auch nochmal innerhalb eines Jahres, ne? Wenn wir außerhalb der Haltedauer sind, dann nicht.
Das heißt, da gibt es dann aktuell zumindest keine weiteren, ich sag mal, außer der Angabe natürlich, logischerweise, dass ich muss es ja immer angeben, aber das wäre dann nicht steuerrelevant, so verstehe ich es doch, oder?
Genau, also wann ich was angeben muss und wann nicht, das ist nochmal was anderes. wichtig ist vor allem auch, also um das auch nochmal kurz sehr, sehr deutlich zu machen, weil ich das so oft miterlebt habe, dass das auch falsch auch von allerlei Menschen falsch gesehen wird. Es ist definitiv ein Jahr, es sind nicht 12 Monate, das sind nicht 365 Tage, es ist ein Jahr, da muss man immer sehr genau sein, weil zum Beispiel dieses Jahr haben wir ein Schaltjahr. Das heißt, wir haben 366 Tage. Und dann wären wir, wenn wir nach 365 Tagen das Ganze veräußern, innerhalb der Jahresfrist und müssten alles zum persönlichen im Zweifel Spitzensteuersatz versteuern. Also auch da, jedes einzelne Wort im Steuergesetz ist immer sehr wichtig. Und genau, was wir bei der Abgabefrist beziehungsweise bei der Erklärungsfrist beziehungsweise bei der Erklärungsnotwendigkeit haben von diesen Sachverhalten ist, dass wir erst einmal schauen sollten, okay, sind wir innerhalb der Jahresfrist ja oder nein? Wenn wir innerhalb der Jahresfrist sind, haben wir jetzt seit 2024 die Freigrenze von 1.000 Euro. Das heißt, alles, was an Gewinn mit dem Handel von Kryptowährungen, aber auch zusammen mit dem Handel mit Gold und Oldtimern und was weiß ich nicht, selbst wenn man seine Klamotten über Zalando nochmal wieder verkauft oder Kleiderkreisel oder so, würde das da auch mit reinfallen. alles zusammengenommen, darf die 1000 Euro nicht übersteigen, dann müssten wir das theoretisch auch nicht mal angeben. Also dann ist keine Erklärungspflicht gegeben.
Okay, okay, auch interessant.
Trotzdem rate ich den Leuten, gerade wenn es um Krypto geht, das dennoch anzugeben, einfach um zu sagen, okay, hier, ich habe da was gekauft, ist aber alles außerhalb oder ist unter der dieser freien Grenze, um dann damit halt auch weiterarbeiten zu können, um dann auch diese Nachweise zu haben und die Historie einfach lückenlos auch zu haben und nicht irgendwann, wenn doch mal irgendeine Blockchain ausgelesen wird vom Finanzamt, ein Schreiben zu bekommen, so ja, hier, da haben sie ja gehandelt und das Finanzamt kann halt bis dato noch nicht nachvollziehen, ob das dann wirklich innerhalb eines Jahres oder außerhalb eines Jahres veräußert wurde und dann wird halt erstmal unterstellt, man hätte innerhalb eines Jahres veräußert. Und dann hat man wieder die Nachweispflicht, dass es nicht so war, etc. pp. Also ja, das eine ist die Pflicht und das andere ist das, was man tun sollte, einfach damit man weniger hacken.
Ja, ich hatte, wir hatten bei einer anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, dass es auch Kryptoforensiker gibt, also die auch wirklich nachvollziehen können, wo denn welche Dinge hingehen. Und das Schöne ist ja, und vielleicht dann in dem Fall auch der Fluch oder der Segen, ist natürlich dann auch in der Blockchain-Welt, dass man dort alles sehr gut nachvollziehen kann. Und da natürlich dann auch mittlerweile auch Tools sowohl auf internationaler Ebene als natürlich auch in Behörden mittlerweile existieren, dieses natürlich dann auch sichtbar zu machen. Ja, das sollte jedem auch bewusst sein, dass das so ist. Ja, das spricht so ein sehr, sehr gutes Thema an, definitiv. Was mich vielleicht noch ein bisschen interessieren würde, wäre, welche Herausforderungen siehst du denn? Also sprich, gerade bei dem Ding Tokenisierung, also sprich etwas in digitale Assets zu verwandeln. Also wir reden die ganze Zeit natürlich über Kryptowährungen und Ähnliches, aber es gibt ja auch andere Dinge, die dort zum Tragen kommen. Also NFTs zum Beispiel, ja, also Non-Fungible Tokens und ähnliche Dinge. Fallen die alle unter das Gleiche? Ist das denn alles gleich zu behandeln? Also auch dort, wenn ich jetzt meinetwegen meinen wunderbaren Bored Ape, also sprich meinen Affenkopf dort kaufe und den dann mit Gewinn innerhalb eines Jahres wieder verkaufe, ist es das Gleiche? Also sprich, oder wird es anders dort behandelt?
Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Diskussionspunkt noch in Deutschland. Momentan wird es gleich behandelt. Also momentan wird unterschieden oder ist immer zuerst zu unterscheiden, hat man Payment-Token, Utility-Token oder Security-Token. Non-Fungible-Token können ja aber alles sein. Und grundsätzlich wird dann das unter das Gleiche subsumiert, wie jeweils diese Kategorie, die man am Anfang ausgewählt hat. Also da macht das deutsche Steuergesetz bzw. die Handhabung bisher keinen Unterschied. Da ist aber auch viel Diskussion, wie gesagt, weil auch NFTs ganz oft nicht explizit genannt werden, sondern sie werden einfach irgendwie nicht genannt und dann ist die Lösung ja okay, dann handhaben wir die wohl wie die Fungible Token auch. Jetzt ist das aber tatsächlich in den anderen Ländern so um uns herum schon auch was anderes. Also in Österreich zum Beispiel werden NFTs sehr anders gehandhabt als die restlichen Fungible Token, steuerrechtlich gesehen. Und da haben wir natürlich dann schon auch immer wieder ja, den Punkt, okay, macht das vielleicht für uns auch Sinn? Inwiefern macht das Sinn? Inwiefern könnte man da auch argumentieren, ne, wenn es wirklich um viel Geld geht? Eben weil wir keine Steuergesetze in diesem Zusammenhang bisher haben. Genau, also da ist auf jeden Fall noch mehr möglich. Aber man muss immer erstmal unterscheiden, wo ist man denn überhaupt? Bei den Payment Token, Utility Token oder Security Token? Und gerade wenn es dann auch um die Tokenisierung geht von verschiedenen Assets, was haben wir denn genau? Also dazu vielleicht schon mal so ein bisschen als Preview haben mein Steuerberaterkollege Matthias Steger und ich auch ein Buch mitgeschrieben, was im September rauskommt. Und da geht es genau um die Tokenisierung von zum Beispiel Real Estate Immobilien beziehungsweise Aktienanteilen. Und da nehmen wir genau auf diesen Teil oder zu diesem Teil dann Stellung, auch in Bezug auf NFTs, auch in Bezug auf, okay, fällt dann auch Grunderwerbsteuer an. Naja, es gibt ja auch nicht nur die Ertragssteuern, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen, sondern zum Beispiel auch noch die Umsatzsteuer, Gewerbesteuer etc. pp. Also da ist das Feld ja schier unendlich.
Ja, das stimmt. Da kommt dann auch nochmal ein richtig großes Thema auf uns zu. Und ja, ich bin schon sehr gespannt auf dein Buch, auch wenn das vielleicht jetzt für mich dann ein harter Tobak wird, das zu lesen. Aber von deiner Story her ist es auf jeden Fall ein Buch, was ich mir holen werde und was ich definitiv auch lesen werde.
Ich liebe
die ganze Buchtipps. Zeit eigentlich immer über unsere rosarote Blümchenwelt und alles läuft gut und wir machen Profite. Was passiert, wenn es mal nicht so gut läuft und ich im Verlust meine Kryptowährung verkaufe? Wie wirkt sich das dann aus?
Ja, sehr unterschiedlich. Also auch da kommt es sehr darauf an, wo genau in welchem Bereich du was für einen Verlust überhaupt gemacht hast. Ne? Ob du beim Handel mit Kryptowährungen Verlust gemacht hast, innerhalb eines Jahres Haltedauer oder außerhalb eines Jahres, ob du bei den sonstigen Einkünften unterwegs warst, also zum Beispiel auch im Bereich des Mining da Verluste gemacht hast oder ob du Hebeltrading gemacht hast, da sind Verluste auch nochmal ganz anders zu berücksichtigen. Und je nachdem kannst du dann auch nur die Verluste aus dem einzelnen Bereich mit Gewinnen aus dem jeweiligen Bereich verrechnen oder bist sogar gedeckelt auf einen bestimmten Höchstbetrag, den du abziehen kannst, was zum Beispiel beim Hebeltrading ganz schwer zum Tragen kommt. Also auch da macht es wirklich extrem viel Sinn, gerade wenn man auch in neue Projekte investiert zum Beispiel, sich immer vorher steuerrechtlichen Rat einzuholen, um zu schauen, okay, wie sind denn die einzelnen Szenarien? Macht das überhaupt betriebswirtschaftlich gesehen Sinn, dass ich da jetzt rein investiere oder fahre ich mich damit eigentlich selber gegen die Wand und darf dann im Zweifel Privatinsolvenz anmelden, weil das so wahrscheinlich ist, dass bestimmte Szenarien eintreten, dass ich dann halt bestimmte Verluste nicht abziehen kann, die vollen Gewinne aber versteuern muss und das Geld in Fiat aber gar nicht habe, um das Finanzamt zu bezahlen. Und das Finanzamt lässt dann ja die Verpflichtung nicht einfach fallen, sondern muss es halt irgendwie bezahlen.
Zusammengefasst ist, also ich, das war ja jetzt eine Aussage aufs Hebeltrading bezogen. Das heißt, ich fange in einem Markt an, der sowieso gefährlich ist. Viele sind ja auch einfach ahnungslos. Man geht überhebelt mit viel zu viel Kapital in den Markt. Man stellt sich damit selber ein Bein, verliert super viel Geld und dann kommt auch noch das Finanzamt um die Ecke und sagt, ja, aber zwischen deinen Verlusten hast du ja auch den einen oder anderen Gewinn gemacht und die Gewinne müsstest du jetzt versteuern, weil bei den Verlusten gibt's einen Höchstsatz. Bis dahin kannst du es verrechnen, drüber nicht.
Ja, genau.
Das ist also natürlich gefährlich.
Ja, eben, genau. Also was man sich, glaube ich, wirklich allgemein merken kann im Kryptobereich, ist, Eigenverantwortung wird riesig geschrieben. Und Eigenverantwortung hört dann natürlich auch bei der Besteuerung nicht auf. Ne? Sondern da kommt dann keiner und behält irgendwelche Steuern an irgendeiner Quelle schon ein für einen. Und dann kann man sagen, oh, ist mir jetzt auch egal. Sondern komplett neben dieser ganzen Aufbewahrungsgeschichte, was Kryptos angeht und dem ganzen Scam-Thema und, hat man auch die ganz große Eigenverantwortung, sich um die korrekte Versteuerung und die korrekte Aufzeichnung seiner ganzen Trades etc. zu kümmern und im Vorhinein sich damit auseinanderzusetzen, was da steuerrechtlich auf einen zukommt und ob das dann wirklich smart ist, das zu tun oder ob man das einfach besser sein lassen sollte, weil man sich da in so große Nesseln reinsetzt, dass es am Ende des Tages die potenziellen Gewinne dann so sehr wieder auffrisst, dass es eigentlich auch keinen Sinn macht.
Das ist eine sehr, sehr schöne Empfehlung. Ja, eine sehr, sehr schöne Empfehlung von dir.
Deswegen so dieser strategische Part, ne? Also ich meine, klar, wir finden das alle toll, schnelles Geld und so weiter, aber ist eher unrealistisch und im zweiten Fall Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Und bringt dann auch nichts, wir sind ja keine Kinder mehr, sondern wir sind Erwachsene, die in einem bisher noch recht unregulierten Markt versuchen, Geld zu machen. Und dann ist schon auch klar, dass wir nicht irgendwie blindlings und mit Augenklappen da durchrennen und sagen, ja, aber das wusste ich jetzt ja nicht, dass man da auch noch Steuern drauf zahlen muss. Hat mir ja keiner gesagt. Und was soll ich jetzt tun? Also da immer zuerst nachdenken und dann agieren.
Das ist sehr wichtig. Definitiv, ja. Wir haben das immer mit Be Your Own Bank beschrieben, also sprich, dass du eigenverantwortlich bist für all deine Dinge, die du dann halt auch in diesem Sektor tust, weil du ja am Ende des Tages niemanden fragen kannst, beziehungsweise niemand Verantwortung dafür übernimmt für die Dinge, die du dann getan oder nicht getan hast. Ja, absolut, ja. Das ist eine sehr, sehr wichtige Botschaft und sehr wichtig, dass das auch unsere Zuschauer und Zuhörer dann auch mitnehmen und verstehen. Jetzt ist im Umfeld von privat oder beziehungsweise vom, ja, von privat, wenn ich das jetzt noch Ganze auch nochmal in der Komplexität erhöhe auf Unternehmen und ähnliches, ist das ja eigentlich dann der Super-GAU. Dieses dann halt, weiß ich nicht, dann vielleicht im Unternehmenskontext dieses dann halt zu tun, also im Unternehmen dann halt zu traden oder halt Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Oder kann man das ähnlich behandeln, also ähnlich komplex, so möchte ich es vielleicht mal sagen. Ja.
genau, also stimmt, das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig zu diese ganzen Aussagen, die ich vorhin getroffen habe, dass das alles auf Privatpersonen gemünzt, ne? Nicht auf Unternehmen. Die Komplexität nimmt sogar eher bei Unternehmen noch zu. Also da eben, weil Kryptowährungen nicht als klassische Währungen im deutschen Steuerrecht angesehen werden, haben wir da ganz, ganz andere Bilanzierungsthemen auch, als wenn wir jetzt einfach Fremdwährungsgeschäfte zum Beispiel machen würden, so wie man das kennt. Das ist mit Krypto ganz, ganz anders. Also wenn man auf Unternehmensebene zum Beispiel entweder in Krypto bezahlt wird oder selber da investiert und es in einem Anlagevermögen hält oder es an seine Mitarbeiter ausschüttet oder, sehr komplex, sehr speziell. Und auch da noch viel, viel mehr unbedingt vorher fragen und sich unbedingt vorher Rat einholen, bevor man da irgendwas anfängt. Weil das kann dann sehr teuer werden und administrativ einfach unfassbar aufwendig und nervig im Zweifel, wenn man das dann nicht weiß, beziehungsweise wenn man dann im Nachgang was korrigieren muss, was man falsch gehandhabt hat, weil man dachte, es wäre eigentlich wie Fremdwährung zu behandeln.
Tammy, ich glaube, wir haben unfassbar viel heute gelernt. Ich nehme auf jeden Fall mit, ich brauche dich, um einfach meine Dinge vielleicht auch gerade zu rücken. Wir brauchen so Menschen wie dich, die sich mit diesen Themen, mit diesen komplexen Themen auseinandersetzen. Stefan, hast du noch eine Frage? Ansonsten, ich würde die Tammy entlassen. Es ist wunderbar. Vielen, vielen Dank für heute auf jeden Fall schon mal.
Also ich habe keine Frage mehr. Ich kann mich deiner Meinung nur absolut anschließen. Die Welt braucht Tammy, also gerade speziell in Deutschland rund um das Thema Kryptosteuern. Es war ein sehr, sehr schöner Austausch. Danke nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, für alle, die unsere Zuhörer, wir packen Tammys Kontaktdaten in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn ihr Fragen rund um das Thema Kryptosteuern habt, Tammy eure Ansprechpartnerin. Und ja, war sehr, sehr schön, dass wir dich heute mit dabei hatten.
Ja, vielen lieben Dank. Es war mir auch eine Freude. Ich meine, in der Kürze liegt die Würze, aber dennoch das Wichtigste als Key Takeaway, immer vorher Gedanken machen, nie die Steuern außer Acht lassen und strategisch rangehen und so ein bisschen mehr mit Sinn und Verstand. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch noch einmal ganz kurz, ich habe nämlich auch noch ein anderes Buch mitgeschrieben, der Steuertsunami Bitcoin. Und da geht's wirklich um diese Basics. Also jeder, der sich da so ein bisschen mehr an die Basics auch mal reinlesen möchte, jetzt auch nicht zu viel Fachchinesisch oder so, sondern wirklich sehr, sehr gut verständlich von verschiedenen Steuerexperten aus dem Kryptobereich zusammengetragen, Steuertsunami Bitcoin 4.0, kann ich sehr empfehlen.
Das werden wir auf jeden Fall mit verlinken, definitiv. Ja, das werden wir mit verlinken. Tammy, vielen, vielen Dank. Ich habe mitgenommen zwei Buchtipps, definitiv. Eins schon da, eins kommt noch. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Und ja, dann für heute erstmal vielen lieben Dank. Ja. Bis bald.
Sehr gerne.
Danke. Ciao. Bis dann. Ciao.